mal gucken, ob das hier alles richtig ankommt. Aber man muss wirklich die Hände richtig stillhalten, ja? Das ist echt krass. So, warte mal, dass wir hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, dass wir wirklich die Standardeinstellung erstmal nehmen. Dass sie hier vielleicht, wenn du brauchst, dass du hier ein bisschen höher und runter drehst.
Hast du dich dafür eigentlich belesen?
Ja, ja. Bist du wahnsinnig? Ich gehe doch nicht unvorbereitet hier rein. Ein bisschen Erfahrung hatte ich ja, aber jetzt dadurch, dass ich lange nichts mehr damit zu tun hatte, musste ich mich wirklich tatsächlich wieder ein bisschen reinlesen. Naja, mal gucken. Na, das sieht doch ganz gut aus. Warte, wir müssen mal kurz mehr, warte mal. Jetzt ist es wirklich soweit. Also wenn man wochenlang sich Gedanken macht und dann auch immer wieder vor dem Punkt steht, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dann kommt man so ins Zweifeln, dann schläft man drüber und dann nachts lässt es einen nicht los. Und man fragt sich immer, wie fange ich an, wie komme ich rein? Herzlich willkommen zu 321 oder 321, da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher. Der Handball-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen der Handballwelt, von der Kreisliga bis in die Bundesliga, mit interessanten Gästen, so, das ist so der Plan. Und eigentlich möchte ich mit meinen Gästen einfach Spaß haben. So, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wer weiß, vielleicht werden es auch wieder zwei, hatten wir alles schon. Es wird auch wieder Rubriken und Kategorien geben, eine Playlist, das gute alte Bekannte, wer es noch kennt, Kopf oder Zahl. Und auch eine neue Kategorie, die habe ich mir überlegt, die heißt, ich weiß noch nicht genau, wie sie heißt. Ich habe sie erstmal 2 Minuten genannt, weil für 2 Minuten muss man ja im Spiel, im Handball muss man auf die Bank. Das ist ja eigentlich eine Strafe, aber ich will ja meine Gäste jetzt hier auch nicht bestrafen. Deswegen müssen wir mal schauen.
Oder du machst es halt zuletzt.
Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt es schon gehört. Ich habe heute schon einen Gast da und ich freue mich wirklich sehr, dass er in Folge 1 dabei ist. Seit 2007 beim HCF Florenz Dresden als Spieler, Mannschaftskapitän. 2017, ja. Du guckst mich so an.
Du, 2007, das wäre jetzt ganz, ganz schön.
Ah, 2017 habe ich gesagt.
Ne, zuerst 7.
Nein, da müssen wir dann nochmal...
Ich weiß nicht, sehr lange. Also ja, es wäre sehr, sehr lange und ich weiß nicht, ob das seine Kompetenzen jetzt beim allerersten Podcast in den Vordergrund stellen würde oder ob
die Leute ja, sagen, nee, auf, jetzt nee, ist darauf, nee, das auf ist die aber, Kompetenzen lege ich ja Wert. Also seit 2017 als Spieler, Mannschaftskapitän und Nachwuchstrainer bekannt, also ein fester Bestandteil der Dresdner, Mario Hunstock. Herzlich willkommen, Mario.
Herzlich willkommen.
Hi. Ja, sehr cool, dass du die Zeit gefunden hast, weil es ist gar nicht so einfach, Zeit mit dir zu finden. Und ich freue mich auch, dass du mich besucht hast.
Ich bin noch nicht weg, ja.
Aber,
ja,
es ist nicht leicht. Dadurch, aber dass der Spielplan,
dass du mich gerade besuchst.
Dass der Spielplan lässt ja nicht viele Lücken zu. Und wir befinden uns jetzt gerade so zur festen Einordnung in der EM-Pause. Also auch für euch Pause. Nach dem letzten Spiel nach Weihnachten, nach Neujahr, so in der ersten Woche ungefähr. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Also ich glaube, ich bin jetzt den dritten Tag hier, ne? Muss man dazu mal sagen. Und wir haben heute dann Zeit gefunden, damit anzufangen.
Ja, wir haben uns immer vorgenommen, anzufangen und aufzunehmen und naja, wie es halt so ist.
Genau, aber ja, mir geht's sehr gut. Ja.
Und es wird
ich darf in deinem Bett schlafen. und sonst, fühle ich mich und ja, auch meine kleine Tochter, die hat schon gesagt, sie fühlt sich hier wie zu Hause. Von daher glaube ich...
Das ist schön.
Alles sehr, sehr schön, ja.
Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum das gleich in der allerersten Folge ein lang bestehender Rekord oder wie auch immer, wie wir das nennen wollen, es wird wohl für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer, die früheste Aufnahme dieses Podcasts sein. Es ist kurz nach 7, Mario.
Es ist kurz nach 7.
So war zumindest
der Plan. So war der Plan, ja.
So war zumindest der Plan. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch früh.
Es ist immer noch früh, ja. Einfach, damit die Kids vielleicht noch ein bisschen schlafen.
Und die Kinder.
Und wir dir die ersten Minuten mal...
Naja, die meisten, sagen wir mal so, die meisten Kinder schlafen noch.
Ach so.
Und diese Kategorie, 2 Minuten, wie ich sie genannt habe, die soll immer zwischendurch einfach so als Überraschung kommen. Also man ist gerade so mitten im Thema und dann vielleicht gibt es irgendwann auch noch einen Spieler oder auch nicht oder man macht es einfach immer so. Und die kommen dann einfach so reingeschossen.
Ja.
Und ich dachte, jetzt ist so der beste Zeitpunkt, weil bevor wir uns jetzt hier vielleicht in irgendwas verquatschen, dass wir einfach direkt loslegen. Ich weiß noch nicht, ob die sich erweitern oder von Gast zu Gast ein bisschen unterschiedlich darstellen werden. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also 2 Minuten. Ich weiß auch gar nicht, ob das 2 Minuten dauern wird, aber das ist wie so eine Art Schnellfragerunde, Mario.
Eine Schnellfragerunde.
Ja, wo du nicht viel Zeit hast zum drüber nachdenken. Also du kannst kurz drüber nachdenken, aber die Antwort soll möglichst spontan sein.
Da bin ich der Typ für los.
Ja, und die erste ist gleich wieder ein richtiger Stolperstein, weil was mir in den Sinn kam, was machst du, wenn du mit Handballern sprichst? Es gibt ja verschiedene Positionen auf dem Feld. Du bist ja schon wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre deines Lebens Torhüter.
Ja.
Und die erste Frage wäre so, was ist deine Lieblingsposition? Und da habe ich eigentlich an Leute gedacht, die so gerne auch alles spielen. Wie zum Beispiel ein Julius Dierberg, der auch gerne mal ins Tor geht. Ne? Also auch gerade bei den Sommerturnieren oder vielleicht auch beim Training ab und zu einfach mal in die Kiste steigen. Also jetzt nicht beim Volltraining, aber so beim 7-Meter-Werfen oder aus Spaß,
aber
auch gerne mal ins Tor geht.
Aber ich habe ja bis zur C-Jugend zumindest, also ich wollte ja lange draußen spielen auch. Und bis zur C-Jugend durfte ich in der Vorbereitung zum Beispiel auch oft draußen spielen. Mhm. Und ich glaube, dass das für die Entwicklung, egal von welcher Position, auch echt sehr, sehr sinnvoll ist, immer mal Positionen auch zu tauschen und mehrere Positionen spielen zu können. Und vor allen Dingen für einen Torhüter auch sinnvoll ist, mal draußen zu spielen, wenn du ein Feldspieler hast, der gerne ins Tor geht, auch gut, glaube ich. Ja, aber ich muss sagen, ich habe immer sehr, sehr gerne Rückraum-Mitte gespielt.
Ach, tatsächlich?
Ja,
das sind ja komplett neue Seiten, die wir hier entdecken.
Ich habe gerne Rückraum-Mitte gespielt, war aber einfach so, ich komme ja aus der Jugend von Stassfurt, damals Concordia Stassfurt, und war einfach so, dass der Trainer, glaube ich, dann schon gesehen hat, dass da im Tor vielleicht ein bisschen mehr Talent ist und dass wir da auf dem Feld vielleicht andere Jungs haben, die auch Mitte spielen können, aber vielleicht nicht so viel, die da gleichwertig ins Tor gehen können. Und so hatten wir uns dann darauf geeinigt, dass ich da in der Vorbereitung oder bei Turnieren auch mal draußen spiele, aber sonst doch bitte im Tor bleibe. und war jetzt vielleicht nicht ganz falsch.
Ja. Ist aber trotzdem dann gar nicht so schlecht, wahrscheinlich vermutlich auch für deine eigene Karriere. Trotzdem, wenn man auch eine lange Zeit, gerade in der Ausbildungszeit, draußen gespielt hat, dass man doch ein besseres Verständnis füreinander entwickelt.
Ja.
Weil es gibt ja durchaus Torhüter und Feldspieler, wo das Verständnis, das Gegenseitige, doch manchmal, sagen wir mal, hapert.
Genau, ja. Also das finde ich auch, dass das sowohl, wie gesagt, von der Ausbildung, aber auch natürlich vom Verständnis her schon Sinn macht, wenn du dich da ein bisschen reinfühlen kannst. Ne?
Ja.
Erlebst auch immer wieder, witzig, hatte ich erst im Sommer in der Jugend beim Turnier, wo so ein Junge halt wirklich ein Spiel sehr, sehr, sehr doll auf unseren Torhüter geschimpft hat. Da war ich natürlich ein bisschen allergischer und habe ihn das nächste Spiel dann einfach ins Tor gestellt.
Ja.
Und das war schon so, dass er dann gesagt hat, das ist gar nicht so leicht. Ich so, kannst du mal sehen.
Ja.
Also da finde ich, wie gesagt, wirklich sehr sinnvoll, wenn man jetzt nicht total Angst hat vor dem Ball oder so.
Jetzt haben wir mit der ersten spontanen Frage schon die 2 Minuten gefüllt.
Aber es ist ja auch diese lockere Privatatmosphäre. Also Lieblingsposition. Warte, du kannst es ja gut schneiden.
Ich habe mich dazu entschieden, ich schneide ja gar nichts. Okay. Das soll wirklich
also
direkt raus.
Dann sage ich gleich.
Mit allen Gefühlen.
Torwart und Rückraum Mitte. So.
Ah, okay. Los. Lieblingsverein, Handballverein.
Oh. Lieblingshandballverein.
Ja.
Ich finde viele Vereine sympathisch, die aus wenig Möglichkeiten sehr, sehr viel machen. Ich finde lange, also jetzt gerade sind natürlich abgeschieden, aber Ludwigshafen sehr sympathisch, Wetzlar sehr sympathisch. Ich finde einfach, wie gesagt, wirklich Vereine, die aus wenig Möglichkeiten oder vermeintlich wenig Möglichkeiten sehr, sehr viel rausholen, finde ich immer gut.
Verfolgst du noch, was bei dem ehemaligen Verein in Stassfurt passiert? Also in der Form Concordia Stassfurt gibt es ja schon ein paar Jahre nicht mehr, aber guckst du trotzdem noch ab und zu in die Heimat? Fühlst du dich da irgendwie noch verbunden oder ist das eher so
weniger? Also schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja seitdem ja schon ein paar Mal umgezogen. Ne? Ich habe diese Trennung mitbekommen. Also es gab ja, wie leider oft im Ostdeutschland, ein paar Geldprobleme und dann wurde der Verein aufgelöst, Lizenz entzogen oder wie man es nennen will. Und dann habe ich nur mitbekommen, dass es die Abspaltung gab zwischen Rot-Weiß und Salzland. Also dass es mittlerweile 2 Vereine in Stassfurt gibt. Kennen weder Hintergründe noch sonst irgendwas. Aber die Entwicklung von außerhalb, wie gesagt, ohne dass ich irgendwas weiß, finde ich erstmal sehr, sehr schade. Weil ich für so eine sehr kleine Stadt, glaube ich, es nicht vorteilhaft ist, wenn du dann auch noch 2 Vereine hast, die sich da gegenseitig die Jungs klauen und wo du doppelt Trainer brauchst, wo du doppelt Hallenzeiten brauchst, statt das zu bündeln und wo viele auch der Weg hingeht, ne, dass du das eigentlich versuchst, ein weiteres Einzugsgebiet zu bekommen.
Ja, weil wir gerade bei Lieblingsvereinen waren, hast du in all den Jahren, man spricht ja immer so, man hat so Lieblingsgegner.
Ja.
Also ja, da kommt jetzt der TV Emstetten. Gegen den spiele ich gerne, weil auf die kann ich mich gut einstellen. Gibt es sowas bei dir auch?
Ja, grundsätzlich spiele ich Derby sehr, sehr gerne.
Mhm.
Aber es gibt meistens so vom Gefühl her schon so 1-2 Vereine, wo du dann denkst, so ja, eigentlich ging ja jetzt in den letzten Jahren relativ wenig schief. Ja, das gibt's schon. Aber ich werde den Teufel tun, das jetzt sagen. Stell mal vor, es geht dann irgendwann schief.
Ja. Ach, ja, ich bin dein Lieblingsgegner. Das habe ich gehört.
Nee, aber wie gesagt, also Derbys finde ich sehr, sehr schön. Ja. Aber das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Geschichte raus mit, damals Staßfurt Köthen, ja, also ein geiles Derby. Ja. Dann später war ich ja bei Einheit Halle, ja, und da ging es dann auch noch rund in der Regionalliga und klingt jetzt immer ein bisschen blöd und klingt mittlerweile auch alt, aber die Derbys kann man auch nicht mehr vergleichen. Ne? Also das war halt auch, keine Ahnung, feinster ostdeutscher Handball. Da wurde damals auch ein Rojewski einfach mal halt wirklich von der höchsten Punkt vom Sprungwurf einfach auch runtergepflückt.
Ja, wenn er vorher getroffen. tatsächlich.
Das war auch nicht schön, hat auch nicht immer was mit Handball zu tun, aber das war halt die Definition damals von Derby. Ne? Wenn du gewinnen willst, musstest du halt kassieren können.
Und da hat sich glücklicherweise auch im Regelwerk und wie die Schiedsrichter pfeifen, hat sich die letzten, sind ja nun mittlerweile schon 20 Jahre.
fast
20 Jahre schon sehr, sehr viel getan. Ja, kleiner Funfact am Rande, in der Zeit in Halle haben wir auch, ich glaube, fast zwei Jahre oder ein Jahr zusammen gespielt.
Zwei.
Fun Fact. Am Rande. Gibt's irgendwas, ein kurioses Erlebnis aus deiner Handballzeit, was so erzählenswert wäre? Auf dem Feld, neben dem Feld, was mal passiert ist? Das wäre natürlich für alle anderen, die jetzt folgen, Gäste, ein leichter Vorteil, weil ich habe dir das vorher nicht zugesteckt. Weil bei sowas muss man manchmal ein bisschen länger grübeln, aber ich versuche die Zeit,
was für dich
einfach ein bisschen zu überquatschen.
Was ist für dich kurios?
Jetzt schickst du mich vor.
Naja, aber die Frage ist, was kurios ist. Also reden wir
beim Auswechseln gestolpert, 3 Monate verletzt. Ich glaube, dass ein Torhüter einen Ball an den Kopf bekommt, das passiert manchmal, ist nicht kurios, sind auch selten schöne Erlebnisse, können ja durchaus ernsthafte Verletzungen daraus entstehen. Aber weiß ich nicht, im Fußball ist irgendwann mal vor 20 Jahren gefühlt ein Tor umgefallen vor einem wichtigen Spiel. Okay. Oder weiß nicht, ob es sowas mal gegeben hat.
Ja, sowas wüsste ich jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt nicht. Also kurios ist schwierig. Ich glaube, es gibt so, jeder kennt so diese klassischen Geschichten, die innerhalb von so einer Handballmannschaft mit viel Dynamik und sowas manchmal passieren. Aber kurios muss ich ehrlich sagen nicht. Aber es gibt natürlich schon so ein, zwei Sachen, keine Ahnung. Wenn sich jetzt jemand einen Zeh vermeintlich gebrochen hat, dann ist das natürlich nicht nachts passiert in der Stadt, sondern dann ist das vielleicht am nächsten Tag beim Training passiert.
Ja.
Sowas gibt's vielleicht schon mal.
Darüber dürfen wir jetzt hier nicht sprechen, aber vielleicht doch irgendwann noch mal etwas oder vielleicht jetzt schon etwas jüngere Zuschauer haben.
Zuhörer.
Nein. Habe ich Zuschauer schon wieder gesagt?
Ja.
Wirklich?
Ja. Also ich hoffe nicht, dass wir hier gefilmt werden seit 3 Tagen. Komm doch ruhig mal im Haus, schlaf hier.
Dann fragen wir mal vielleicht noch ein bisschen andersrum. In deiner sportlichen Karriere so das schönste Erlebnis, das Beste, woran du dich wirklich gerne zurückerinnerst?
Oh, ich glaube, also zum Glück gibt es da auch viele. Ich glaube, sonst wäre es echt schade. Ja, Vize-Weltmeister geworden mit der Juniorennationalmannschaft. Das war wirklich ein schönes Erlebnis, auch wenn man nicht so die Spielanteile hatte. Aber das Erlebnis an sich war im Nachhinein schon sehr schön, auch wenn ich da, wie gesagt, einfach sehr, sehr unzufrieden mit mir und mit der Gesamtkonstellation damals war, dass ich es gar nicht richtig genießen konnte. Ja, 3-mal aufgestiegen. War sehr, sehr schön. Ich glaube, aber viele Erlebnisse haben so, haben so ihre Zeit, ne, möchte ich sagen. Und manchmal sind es auch einfach dann Bekanntschaften, ne? Also ich habe nicht extrem viele und bin da nicht extrem dolle hinterher bei manchen Angelegenheiten. Aber ich wüsste jetzt schon ein paar Leute, wo ich einfach problemlos wahrscheinlich anrufen kann, keine Ahnung, vorbeifahren könnte oder wo die Personen problemlos anrufen könnten und jederzeit vorbeikommen könnten und so. Und das ist schon schön, dass man da Leute und ja bei mir halt mittlerweile aus fast ganz Deutschland kennengelernt hat, wo man Kontakt hin hat und Handball manchmal halt doch ein Dorf ist. Das finde ich schon schön.
Ja, die Handballwelt ist nicht sonderlich groß und man freut sich auch durchaus, wenn man dann auch aufeinander trifft und sich sieht. Genau. Auch wenn man sich auf dem Spielfeld wahrscheinlich eine harte Schlacht manchmal liefert.
Ja, das gehört dazu. Also ich weiß immer manchmal nicht. Aber schon, ja. Also ja, alles im Rahmen, ne? Aber ich glaube, das ist schon das Schöne, wenn du dir vor dem Spiel Hallo sagen kannst, ne? Und bequatschst du ein, zwei Sachen, sagst du, Mensch, wir sehen es nachher auf jeden Fall im Kabinengang nochmal, ne?
Ja.
So, und dann machst du dich aber warm und dann geht's ja trotzdem rund. Also das ist ja das Schöne und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, warum viele Leute so Handball lieben, ne? Hatten wir, glaube ich, gestern auch mal das Thema, so Thema Nähe und sowas. Und ja, weiß immer nicht, ob es das so in anderen Sportarten gibt, aber ich finde das schon, hat eine gewisse, für mich Einzigartigkeit, ja.
Nähe, du sagst, du sprichst es an, Nähe war ja in der Tat die letzten, gut 2 Jahre nahezu unmöglich. Wie sehr hat das vielleicht sogar das Spiel verändert, dass keine Zuschauer da sind oder wenig Zuschauer. Hat es was mit dem Spiel gemacht, mit euch als Spieler aufs Spielfeld? Ich meine, glaubst du, also die ersten Spiele, wo gar keine Zuschauer da waren, das muss ja ein gespenstisches Gefühl gewesen sein. So irgendwie ganz komisch, wie im Training, kann man da überhaupt richtig Spannung aufbauen? Lernt man das? Das ist ja ein völlig anderes Gefühl, oder?
Ja, ich kann da ja auch nur für mich antworten, ne? Wie es jetzt für mich war.
Ich frage ja auch dich.
Ja, weil du gesagt hast, was hat es mit euch gemacht? Deswegen finde ich es schwierig, weil ich da natürlich auch oft das Spielertypen dann im Kopf habe. Keine Ahnung. Damals, was mir sofort im Kopf schießen würde, wäre Elver Selmanovic damals mit dem BHC und dem Stetten. Ja, war grundsätzlich am besten, wenn er auswärts erstmal ausgepfiffen wurde. Ne? Und ich glaube schon, dass das sehr typabhängig ist. Am Anfang war es mega komisch. Und sehr, ja, gespenstisch trifft es auch gut. Zumindest bei Elbfrequenz haben versucht, das Einlaufprozedere beizubehalten. Und das hat schon ein bisschen geholfen, dass du da zumindest einläufst und so zumindest diesen Ablauf einigermaßen gleich hast. Aber natürlich ist das erstmal ein krasser Unterschied. Es ist mittlerweile ein bisschen erschreckend, wie lange das schon geht, auch im Wechsel mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Und ich finde, es hat sich was verändert, weil du in engen Spielsituationen deutlich weniger Druck hast. Oder so würde ich es für mich empfinden. Also du hast weniger Druck, weil es hat ein bisschen ja doch dann den Charakter von weißt du, von so einem Training. Also es, auf gucken der dir Seite nicht, es gucken dir nicht, keine Ahnung, 1500 oder 8000 Menschen über die Schulter. Du triffst Entscheidungen vielleicht, also im Tor hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit darüber zu denken, weiß ich nicht. Aber du triffst Entscheidungen manchmal ein bisschen leichter.
Ja. Also wie du schon sagst, jeder Spieler ist anders und jeder verhält sich anders. Der eine kann gut mit Druck umgehen, der andere hat ein bisschen Schwierigkeiten damit. Der eine freut sich, wenn er in vielleicht enge, kleine Hallen fährt, wo es besonders laut ist, wo man sein eigenes Wort nicht versteht. Du stehst in Aue auf der Platte und da sind 2000 Zuschauer drinne, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da kommen Spieler, gibt es Spieler, die kommen gut damit zurecht, weil sie diese Hitze einfach brauchen. Und wie du schon sagst, und für manchen Spielern spielt es vielleicht ein bisschen mehr in die Karten, weil sie eben in diesen sportlichen Drucksituationen ohne Zuschauerdruck das ringsrum damit besser umgehen können.
Genau, ja. Und ich hatte,
manche überflügelt's, manche hemmt's.
Genau, ich hatte oft das Problem früher in der Jugend, dass ich eher drüber war. Ein verhältnismäßig sehr, sehr intensives Torwartspiel hatte, also mit viel Beinbewegung, mit relativ tiefer Stellung und auch für einen Torhüter, glaube ich, auch wenn es nicht für einen Feldspieler jetzt wahrscheinlich lachen wird, aber auch für einen Torhüter ein recht anstrengendes Torwartspiel einfach. Sowohl für den Kopf als auch dann irgendwann für die Oberschenkel und so. Dass ich lange das Problem hatte, dass ich so ab der 40., 45. Minute so ein bisschen müde war, wenn ich durchgespielt habe. Und das wirklich erst in den Griff bekommen habe, wo ich den Kopf so ein bisschen dann versucht habe, halt ein bisschen runterzubekommen. Und so in dem Spiel, auch vor allem, wenn die Mannschaft dann im Angriff ist, auch vom Kopf her so Phasen hatte von Entspannung und wieder Spannung aufbauen, Entspannung aufbauen. Und versucht habe, nicht mehr so überzuschießen. Also ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, vor allem als Kind. wir machen ja hier Insider, also das war meine Mama zum Beispiel sehr, sehr peinlich, als ich dann irgendwie 2-3 Bälle nicht gehalten habe und meinte, ich müsste mich am Pfosten stellen und dann meinen Kopf auch mal gegen den Pfosten hauen, weil ich mich selber bestrafen müsste. Also ich war wirklich zu ehrgeizig, das war meiner Mama dann auch sehr peinlich. Zu Recht.
Aber das ist das, was wir wollen.
Peinliche Sachen.
Nee, nicht nein. Die peinlichen Sachen, sondern der Blick wirklich auch hinter die Kulissen. Ja. Ich meine, dass auch, wenn vielleicht also Zuschauer und Fans das ein bisschen verstehen, warum sich manche Spieler vielleicht so verhalten, wo sie herkommen, wie sie sich entwickelt haben, wie es früher war. Ich habe später da in diese Richtung auch durchaus noch eine persönliche Frage. Jetzt aber, weil du es gerade angesprochen hast, mit der Mannschaft vor dir. Es gehört übrigens auch noch zu dieser Rubrik, zwei Minuten, über die wir seit einer Viertelstunde sprechen. Gibt es für dich als Torhüter eine...
Das ist deine Kaffeemaschine.
Warte, vielleicht lassen wir einfach kurz Pause, weil die Kaffeemaschine gerade ausgeht und spült. Vielleicht kennt der ein oder andere auch das Geräusch und kann sich das einfach weghören, weil wir ja gesagt haben, wir machen ja einen One-Take, ohne Schneiden, ohne alles. Nein, gibt es für dich als Torhüter, kannst du sagen, es gibt eine Abwehrformation? Das kam mir übrigens, das kam 3-2-1, der Handball-Podcast. Ja. Das ist ja, wie du mich kennst, immer so eine Doppeldeutigkeit. 3-2-1, jetzt geht's gleich los. Und 3-2-1 ist ja auch eine Abwehrformation im Handball. Gibt es eine Abwehrformation für dich als Torhüter, die du besonders magst, wo du dich sicherer fühlst, oder eine, wo du sagst, Also eine 3-2-1, wenn man die mit Spielern spielt, die individuell auf ihren Positionen nicht gut decken, kriege ich viele freie Bälle vom 6 Meter, wo es für mich schwer wird. Oder eine 6-0, die gut steht, klar, die einen guten Block stellt, habe ich es einfacher.
Ja,
gibt es sowas?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Für mich persönlich hatte sich das ja ein bisschen später entwickelt. Also ich hatte viele verschiedene Abwehrformationen schon vor mir, muss ich sagen. Aber mittlerweile ist es für mich, glaube ich, eher eine 6-0-Deckung, wo ich mich wirklich wohlfühle. Aber witzig, weil ich mich damit in letzter Zeit, also in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon deutlich mehr beschäftigt habe. Wahrscheinlich auch durch die Jugendgeschichte und Trainerausbildung, was mich einfach sehr, wie gesagt,
ja, im Alter reflektiert man auch ein bisschen mehr.
Ja, ja. Hau rein.
über den Sinn des Lebens.
nein, aber wirklich finde ich wirklich sehr, sehr interessant, weil du irgendwann, wenn du erfolgreich Handball spielen willst, das Gesamte siehst. Ne? Also wenn du jünger bist, siehst du vielleicht oft deine Leistung und wie viel Paraden habe ich jetzt oder wie viel Prozent habe ich jetzt oder was weiß ich. Ne? So, und da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du eine gute 6-0-Deckung wahrscheinlich vor dir hast, ja auch höher, dass du da vielleicht ein paar Bälle mehr bekommst, ne? Als wenn du eine offensive Abwehr hast und du wahrscheinlich von den Prozenten ein bisschen weiter unten bist, aber dass vielleicht für diese Mannschaft eben erfolgreicher ist, weil sie eben sehr, sehr gut Bälle vielleicht noch abfangen oder den Gegner zu Fehler zwingen oder so.
Ja.
Und das finde ich wirklich mittlerweile sehr, sehr interessant, das irgendwie als Gesamtpaket zu sehen. Und witzig, hatten wir drüben, als wir rutschen waren mit den Kindern, hatten wir nämlich das Thema, dass da Statistik mittlerweile immer mehr Einzug hält. Ich habe jetzt, wie gesagt, in den Trainer, vor allem im Bundesliga-Trainerbereich, jetzt nicht den Einblick. Ne? Denke aber, dass da sehr, sehr viel Potenzial noch vorhanden ist und Statistik, wie gesagt, viele Sachen dazugehören. Ne? Also welche Abwehr, wir sind ja mittlerweile beim Performance-Index und so, beim Torhüter geht es ja auch okay, von wo hältst du Bälle und so. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit zum Beispiel auch eine Rolle spielt. Also für mich macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob du von der 45. bis 50. Minute einen Ball hältst, wenn es unentschieden steht oder knapp steht, oder ob du beim 0-0 einen Ball hältst.
Ja.
Ja? Wo eben diese psychische Belastung zum Beispiel oder wieder mit reinkommt und sowas. Ja, das interessiert mich wahnsinnig, muss ich sagen, weil ich glaube, dass wir, wie gesagt, im Handball da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf haben. Ne? Oder was hat man noch? Expected Goals oder sowas, ne? Was es beim Fußball gibt, die Entwicklung beim Basketball.
Kann man ja beobachten.
Genau.
Ich glaube, man kann auch viel beobachten bei allen amerikanischen Sportarten, die extrem mit Statistiken gespickt sind und was, wie, wo passiert, Torbeteiligung, also bei den Körper, ne? Aber auch so NHL und Co. Ich denke, in diese Richtung wird es sich entwickeln, weil natürlich jeder Verein, jede Mannschaft sich irgendwo noch versucht zu verbessern. Ne? Also wenn die Athletik schon passt und wenn das Grundgerüst steht, woran liegt es dann? Was brauche ich für Spieler? Welches Spielkonzept will ich spielen? Welche Spieler passen dazu? Und auf welche Werte muss ich achten? Genau. Also denke ich manchmal auch ein bisschen an Moneyball, den Film.
Genau, ja. Also das war ja so, glaube ich, dann dieser Einstieg, wo das so wirklich so krass dann in die Sportwelt kam, genau. Also für mich persönlich, um zurückzukommen, 6-0-Deckung, im Jugendbereich, auch vorgeschrieben, weiß ich, mag ich es aber wirklich eher sehr, sehr aktiv und bin da wirklich auch ein Freund von. Wir müssen ja, also ich habe jetzt die D-Jugend aktuell, müssen ja 1-5 spielen, mindestens.
Ja. Das ist
die defensivste Variante. Ja. Läuft aber meistens auf eine wahrscheinlich 3-3 raus oder sowas. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich schon toll. Ja, für mich persönlich, Magdeburg ja auch wieder ein gutes Beispiel, dass da eher so kleinere, wendigere Spieler da immer mehr Einzug halten oder Einzug gehalten haben, muss man ja mittlerweile sagen, weil es gerade erfolgreich ist.
Ja, weil es auch vom DHB und ja vom Verband auch gefordert wird, weil sonst müsste man ja nicht sagen, man muss eine offensive Deckung 1-5, das wird ja schon dadurch gefördert. Und auch ein bisschen stärker begünstigt, weil ja sonst auch körperlich kräftigere Mannschaften einen ultimativen Vorteil hätten, weil sie sich dann einfach 6-0 in der C-Jugend mit dem älteren Jahrgang einfach dann hinten reinstellen.
Ja, das auch. Aber man muss ja zum Beispiel auch sehen, dass zum Beispiel Dänemark ja immer sehr, sehr gut ausgebildet ist, immer in der Weltspitze sehr, sehr gut dabei ist und meines Wissens zumindest komplett 6-0 spielt, auch in der Jugendbereich.
Paradox.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ja. Wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile und so, aber wie gesagt, da bin ich gerade jetzt parallel als Spieler und so dabei, versuche mich irgendwie einzuarbeiten und einzulesen und meine eigene Meinung und Richtung da auch zu bilden, zu finden, das ist ja immer so, entwickelt sich ja auch immer weiter, aber wie gesagt, also das finde ich schon insgesamt alles sehr, sehr interessant und hoffe, dass ich da auch noch viel lernen kann und viel dabei bleibe.
Weil wir gerade bei dem Punkt waren mit Abwehrformationen, ja, und auch, dass du dich damit befasst, viel mehr als früher, ja, kam mir jetzt spontan in den Kopf, welches Glücksgefühl für dich jetzt so aus jetziger Sicht ist größer aktuell? So ein gehaltener Ball, so ein wichtiger Ball? Oder so ein langer Pass quer übers Spielfeld zu einem Kontertor, was auch in der entscheidenden Phase ist?
Ich glaube wirklich, dass, und das war schon lange so, dass es die Kombination aus beiden ist. Aus beiden,
also erst das Ding halten und dann den langen Pass, ja, spielen, genau, das ist das, genau, ultimative Glücksgefühl,
ja,
für dich.
Ja, ja, ich glaube, okay, weil, ich, ja, glaube, ich glaube, weil du da, keine Ahnung, beides direkt beeinflusst, ja, weißt du? Ja. Also du könntest, keine Ahnung, gerade das Unentschieden kriegen.
Ja.
So, und weil du den Ball gehalten hast und gut vorspielst, natürlich muss auch jemand laufen, alles zusammenspielen, alles gut, ja, ja, muss auch treffen.
Ja, die habt ihr im Team.
Ja, du, und dann statt diesen vielleicht freien Wurf unentschieden auf einmal zwei vorne bist. Mhm. Das ist schon, ich glaube, das ist dann schon mit das Schönste an der Sache.
Weil wir gerade beim Schönsten sind, gehört auch noch zur Kategorie übrig.
Ja, ja, klar.
Er gehört auch noch zur Kategorie. Was ist die schönste, ich sag mal ganz profan, Turnhalle, in der du in deiner Karriere gespielt hast?
Die schönste Turnhalle?
Die schönste.
Ja, aber das ist halt auch, aber das, okay, das wollen wir ja auch. Ne?
Was, wie war das, wollen wir auch?
Nee, warte, ja, ja, also du kannst mich jetzt nicht fragen, was die schönste Turnhalle ist. Also weißt du, normalerweise müsste ich jetzt sagen, und ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie, so, auf gar keinen Fall irgendwas mit Abkommen oder sonst irgendwas zu tun haben, ja. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, keine Ahnung, Ostseehalle, auch wenn sie damals schon nicht mehr so hieß.
Ja, kannst du doch sagen, warum klingt das abgehoben?
Was? Ja, weiß ich nicht, aber für mich ist es nicht die schönste Halle, weißt du? Es ist geil, da zu spielen.
Ja. Und, ja, das kann ja durchaus, das kann ich schön jetzt nicht von, da ist ganz viel Glas, nee, oder da sind die Zuschauerränge besonders steil. Das kann ja ganz, ganz viele Aspekte haben. Es ist ja nicht unbedingt immer nur die Halle, wie sie aussieht, sondern wie auch das Gefühl in der Halle ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch der eine oder andere Spieler, der auch auswärts fährt, zum Beispiel sagt, die Erzgebirgshalle,
ja,
da ist zwar zum Beispiel jetzt nur auf drei Seiten eine Tribüne, aber das ist so ein wahnsinniger Kessel, der da entsteht durch die Fans zum Beispiel.
Ja, ja,
oder
ja,
es gibt auch Hallen, die haben einen unheimlich schönen Kabinen- und Spa-Bereich. Sowas, weißt du?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da immer noch sehr verbunden. Also ich habe meinen ganzen Jugendbereich bis zum Männerbereich in Straßburg gespielt, ne? Und bin ja quasi
ehrwürdige Paul Merkel-Halle.
Ja, bin da, ja. Ich bin da auch aufgewachsen. Ja, du sagst aber ich auch.
Ja.
Wie gesagt, also auch da wieder zum Verständnis. Also als ich angefangen habe, Handball zu spielen, da gespielt habe, hat meine Mama ja sogar nochmal angefangen, Handball zu spielen. Ja. War auch Torhüterin.
Ja. Also schließt sich der Kreis.
Ja,
das wusste ich noch gar nicht.
Ja, meine Schwester auch.
Kurz. Das ist ein Blick hinter die Kulissen.
Ja, und hat auch da zum Beispiel im Verkauf gearbeitet, im Kiosk.
Ja.
Und hat dann, wenn die Männer damals Regionalliga gespielt haben, auch da den Verkauf gemacht und so. Und ich war quasi ganz oft das Wochenende da einfach diesen ganzen Tag in der Halle. Du hast nur auf die Halbzeiten gewartet, bis du das Feld stürmen konntest. Und war es traurig, wenn das Spiel weiterging. Ne? Manchmal waren es interessantere Spiele, manchmal nicht so interessante Spiele, die da kamen. Ja, manchmal hast du auch ein bisschen zugeguckt. Aber für mich wäre es immer noch, ja, weil es einfach viel, glaube ich, mit zu Hause zu tun hat, mit der Atmosphäre zu tun hat. Und wenn du da reingehst, einfach, ne, du weißt, wie das Ding riecht heute noch, ne? Und auch nicht zu verachten und heute sehr, sehr selten zu finden, hat halt Parkettboden.
Ja.
da muss ich sagen, das war zum Beispiel dann eben wieder doch in der Ostseehalle geil. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wir haben ein paar Jahre schon nicht mehr da gewesen, aber du kommst da rein und denkst, du spielst in der keine Ahnung, topmodernsten Halle in Deutschland, ne? Und dann ist da dieser geile alte Parkettboden, wo du aufpassen musst als Spieler, wenn du an ein, zwei Stellen geprellt hast, dass der Ball nicht wieder hochkommt.
Ja. Ne?
Und das ist schon geil, weil es einfach was mit Tradition zu tun hat und mit Nähe und
ja, mittlerweile in der Bundesliga ja nicht mehr denkbar, weil sie ja alle den Standardboden ausrollen müssen, egal wo sie spielen. Aber ich glaube auch, dass es ganz normal ist, dass man zu der Halle, in der man ja auch bei uns beiden schon nicht mehr die längste Zeit seines Lebens, also wenn wir mit jüngeren Spielern sprechen werden oder ich sprechen werde, dann wird es die längste Zeit des Lebens gewesen sein. Bei uns ja nun schon nicht mehr. Aber erinnert man sich ja immer gerne an die Zeit in der Jugend, wo man darauf hingearbeitet hat, dass die sportliche Karriere mal was wird. Und deswegen nachvollziehbar, dass das auch immer wieder diese Heimat-Jugendhalle sein wird. Für mich auch immer. Also ich habe auch schon viele schöne, verrückte, aufregende Hallen gesehen. Aber es ist trotzdem immer wieder, man kann es nicht anders sagen, ein ganz besonderes Gefühl, wenn man in Halle Neustadt in die Sporthalle am Bildungszentrum reingeht der Eingangsbereich, als wäre es gestern gewesen, schon wieder viel zu früh vorm Training da, weil du zu Hause schon nicht mehr ausgehalten hast, setzt dich oben auf die Tribüne und guckst einer anderen Mannschaft noch beim Training zu und dann gehst du in die Kabine, du kennst alles noch,
ja, genau.
Von klein auf, von der E- und D-Jugend bis halt später bis zum Männerbereich in der Halle, das sind ja schon 10, 11, 12 Jahre und da sind unheimlich viele Erinnerungen mit verbunden, deswegen ganz normal, denke ich. Das war's mit der Kategorie.
2 Minuten.
Okay. 2 Minuten. Ich wollte mit dir noch einen kurzen Ausflug machen, zumindest so ein bisschen aktualitätsbezogen, ja, mit der Situation bei euch in Dresden beim HCL Florenz im Team. Wie zufrieden bist du oder seid ihr mit dem Saisonverlauf aktuell auf Platz 9? Versöhnlicher Abschluss mit dem Sieg gegen Hagen zuletzt, kurz vorm Jahreswechsel. Wie sieht's gerade in der Mannschaft aus? Wie ist gerade so die Stimmung? Was setzt ihr euch noch für den Rest der Saison für Ziele?
Ja, also wir haben ja zur Einordnung, wir haben ja vor der Saison, also letztes Jahr waren wir Vierter, haben vor der Saison Saisonziel
stark, raus,
ja. Vor der Saison Saisonziel offiziell rausgegeben, auch wieder Vierter werden zu wollen, ne? Was ich für mich, ja, also grundsätzlich, wie gesagt, sehr, sehr einverstanden damit und finde das Ziel auch gut, ne? Also, wenn du letztes Jahr Vierter bist, dann wirst du den Teufel tun, also wenn du keine Probleme hattest und sagen, Mensch, jetzt reicht mir Achter, ne? Ja, es waren Höhen und Tiefen bei, ne?
Konnte man dem HCF-Florenz, muss man dazu sagen, ja, die letzten Jahre, ich bin auch ein bisschen befangen, offen zugegeben, aber mit der Entwicklung der sportlichen, sowohl der personellen, auch immer schwerer abnehmen, so dass die Dresdner so dieses Underdog, genau, Klasse halten. Wie war es zwischendurch? Ansteiger Tabellenplatz, so plus X.
Genau.
Also war vollkommen nachvollziehbar, dass man defensiv und ein bisschen demütig rangeht, weil eine zweite Handball-Bundesliga ist ja trotzdem ein Haifischbecken und man kann überall gewinnen und aber auch überall verlieren, wie ihr auch jetzt in dieser Hinrunde selber bemerkt habt, wo manche Ergebnisse so aus Zuschauersicht völlig verrückt ausgesehen haben. Aber es ist nachvollziehbar und auch, finde ich, nicht nur mutig, sondern auch gerechtfertigt zu sagen, letztes Jahr waren wir Vierter, das möchten wir dieses Jahr wiederholen. Und da freue ich mich auch über diesen Schritt, also genau, diesen Schritt auch zu wagen und zu sagen, wir wollen das jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also du kannst es nicht, und du, ich glaube, du willst es auch einfach nicht mehr, ne? Also du hast da vom Kader her, von den Verpflichtungen her, aber ja auch ja einfach mit der Halle, die ja dann doch irgendwie recht bekannt ist durch Glasboden und durch den Neubau und alles und eben immer wieder verbunden ist mit Uwe Segling als ja Mäzen oder Sponsor, hast du dann natürlich da irgendwie schon auch einen gewissen Namen oder von außen wahrscheinlich, wenn die Leute drauf gucken, ja, da ist Potenzial vorhanden, möchte ich mal sagen. Und,
aber trotzdem über viele Jahre hart erarbeitet. Genau. Also der HCL Florenz kam ja trotzdem auch 2006 gegründet aus der Oberliga in Sachsen. Also was heute theoretisch 5. Liga wäre, weil ja ein paar Jahre später die mitteldeutsche Oberliga eingezogen wurde.
Also wir schweifen schon wieder ab, aber
ja, ja.
So, warte. Ich denke, wir sind nicht
3-2-1, der Abschweif.
Der Abschweif. wir sind nicht hundertprozentig zufrieden, glaube ich. Wir hatten diesmal das Pech, dass uns Corona auch wieder erwischt hatte, wo wir letztes Jahr, glaube ich, komplette Hinrunde einfach zum Glück ohne was durchgekommen sind.
Ja.
Aber dieses Mal hatten wir es direkt teilweise in Mannschaft und komplett Trainerteam.
Mhm.
Natürlich auch noch die Spiele in Hamm und zu Hause Nordhorn, wo wir dann sogar noch in Hamm punkten und Nordhorn in der letzten Sekunde ja im Punkt abgeben. Also da hättest du auch die Möglichkeit gehabt zu gewinnen. Beide Spiele sogar. Ja, es ist ein bisschen für mich immer noch schwer einzuordnen. Also du kannst nicht zufrieden sein. Hast vor der Saison aber 2 Rückraumspieler und Kreisspieler neu geholt.
Ja.
Hast mit Jonas Timmler im Angriff den besten Kreisläufer der zweiten Liga abgegeben, muss man so sagen. Was dir vor allen Dingen im Kleingruppenspiel mit Sebastian Gress letztes Jahr wahrscheinlich auch viele Punkte und viel Sicherheit in der Crunch-Time gegeben hat. Was du zurzeit nicht hast, was aber auch einfach irgendwie ein bisschen normal ist, wäre unfair jetzt von Michael Schulz das zum Beispiel direkt zu erwarten.
Ne? Ja.
Also, ich glaube, dass es eine Entwicklung ist und wenn wir jetzt den Saisonverlauf sehen, glaube ich, dass die Entwicklung in dem halben Jahr erstmal grundsätzlich stimmt und dass du in der Rückrunde hoffentlich ein paar Punkte mehr holen kannst als in der Hinrunde, weil einfach das Potenzial da ist. Und somit wärst du, jetzt haben wir, glaube ich, 19, 17, ne? Würdest du, ich glaube, ich persönlich wäre zufrieden, wenn du mit der Veränderung im Kader vom Punkteschnitt steigen würdest.
Ja.
Das hatte ich mal vor der Saison schon mal so angesagt. Also Leute machen das immer gerne an Tabellenplätzen fest oder sowas. Du hast jetzt dieses Jahr eine Mannschaft mehr drin, hast zwei Spiele mehr drin, musst du berücksichtigen. Aber wenn du pro Spiel im Schnitt mehr Punkte holst, finde ich erstmal die Entwicklung positiv. Weil ich glaube, dass du, wie gesagt, mit den zwei neuen Rückraumspielern, mit dem einen Spiel, mit dem neuen Kreisspieler, mit dem neuen Innenblockabwehr wieder, mit René Zobel auf halb wieder neu, der in Balingen nur auch ein bisschen anderes System gespielt hat, da glaube ich, dass die Entwicklung echt gut wäre und viel Potenzial für nächstes Jahr offen lässt.
Man muss ja auch den Mensch dahinter sehen. Es ist ja nicht immer nur der Umzug von, also der Wechsel eines Vereins, so wie reingesteckt, rausgesteckt. Und dann, es ist ja gleichzeitig immer mit damit verbunden, dass man auch in eine neue Stadt zieht, in ein neues Umfeld, ne, eine neue Wohnung, die Halle ist neu. Die Mitspieler, manche kennt man vielleicht von früher, da kennt man sich schon ein bisschen aus, aber dass man auch erstmal ankommen muss. Und manche Spieler brauchen da einen Moment. Es gibt durchaus Spieler, die wechseln und zack, bringen auf Knopfdruck Leistung. Aber für mich, gerade in dem Zusammenhang, dass sich manche Spieler erstmal dran gewöhnen müssen, auch Weltklasse-Spieler. Ich erinnere mich gern daran zurück und als gutes Beispiel für mich, Hans Lindberg, als er nach Berlin gewechselt ist, musste sich sehr, sehr viel Kritik anhören, gerade im ersten halben, wenn nicht sogar Dreivierteljahr. Und schau dir an, was er danach dann trotzdem nochmal an Leistung wieder draufgepackt hat, weil er einfach auch angekommen ist.
Ja. Also ist auch da wieder sehr individuell. Ne? Also es gibt Spieler, die müssen sich einfach wohlfühlen.
Mannschaftssport und trotzdem alles sehr individuell. Genau. Das ist Wahnsinn.
Ja, es gibt Spieler, die da vielleicht eben nicht so nicht so viel immer in der Mannschaft sind oder nicht so viel damit zu tun haben, weil sie vielleicht Familie von irgendwoher schon mitgebracht haben oder so und da eher so ein bisschen außen stehen, ne? Und das eher ganz professionell sehen, diese ganze Geschichte. Die brauchen dann vielleicht nicht immer ganz so viel, ne? Aber ja, auch da sehr individuell. Man darf auch nicht vergessen, bleiben wir mal dem Beispiel Wechsel auf der Kreisposition, dass Michael Schulz jetzt auch ein bisschen jünger ist, ne? Einfach ein anderes Kreisspiel bei uns ist. Wo es in Rimpa einfach viel, viel Mismatch außen war, zum Beispiel mit Kaufmann, Einläufe außen und Kaufmann trifft halt die Entscheidung, spiele ich den Ball da rein und gebe ihm das Mismatch oder werfe ich oder versuche ich eine Überzahl zu erzeugen. Ne? Wo bei uns halt einfach ein bisschen mehr mit hinterlaufen ist. Auch mit, wie gesagt, im Innenblock da auch mal mit Rückraumspieler zusammenzuspielen oder auf halb einfach eine 2-2-Situation zu nehmen. Und da ist es einem, wie gesagt,
den Weg freimachen für Basti Gress.
Genau. Und da ist es, glaube ich, einem dann wieder vom Vorteil, um den Bogen zu spannen, wenn du dann doch mal vielleicht 1-2 Spiele irgendwie draußen gemacht hast oder zumindest irgendwie Verständnis dafür aufbringen kannst, dich hineinversetzen kannst, dass es einfach was anderes ist und gewisse Sachen auch einfach Zeit brauchen. Und da reden wir noch nicht davon, dass du dich halt manchmal auch einfach ans Training adaptieren musst. Ne?
Ja.
Wo er auch gesagt hat, dass zum Beispiel das Krafttraining einfach ein bisschen was anderes ist als vorher, ne? Wo vielleicht auch der Körper einfach mal ein paar Wochen
zum Saison braucht,
um sich da...
Deshalb wollte ich gerade sagen, es ist so schön, dass du die Bogen spannst, weil ich nämlich auch einen Bogen spannen wollte, weil das ja nämlich genau der Punkt ist. Ne? Also jeder Mensch ist individuell in jeder Facette, genauso auch wie im normalen Leben, und sicherlich wird es in der Mannschaft auch Spieler geben, die vielleicht auch so in der Kabine gut miteinander auskommen, aber vielleicht auf dem Spielfeld nicht und genauso andersrum. Das heißt, das ist alles sehr, sehr individuell und die große Kunst ist eben daraus, gemeinsam eine Mannschaft zu formen, die ein gemeinsames Ziel hat, die Spiele zu gewinnen und eben auch eine gute Tabellenplatzierung hinzubekommen am Ende der Saison und genau dafür, also nicht genau dafür die Tabellenplatzierung hinzubekommen, aber eben einen Einblick hier reinzugeben, soll dieser Podcast hier, dass man eben mal reinschaut und sagt, Mensch, so ist das. Und so gibt das auch nochmal ein bisschen speziellere Einblicke. Zeit für die nächste Rubrik. Wir waren ja mit 2 Minuten, waren wir ja schon lange fertig. Wir haben ja gerade über die Situation im Team gesprochen. Das war eine andere Rubrik. Nee, nicht nochmal 2 Minuten. Natürlich setze ich mir auch als Ziel, dass wir hier eine Playlist haben.
Oh ja, okay.
Ein Soundtrack zum Podcast. Und am allerbesten wäre es, wenn jeder Gast... Also ich bringe wahrscheinlich bei jeder Ausgabe einen mit, um auch ein bisschen Einfluss drauf zu haben. Aber dass jeder Gast so ein Lied mitbringt, womit er sich auch richtig hochfahren kann, sodass das vielleicht irgendwann mal eine Playlist oder ein Soundtrack ist, den man auch in der Halle problemlos anmachen kann beim Warmmachen. Vielleicht auch beim Feiern. So, also mit welchem Lied kommst du in Stimmung?
Ich finde, also es ist witzig, weil ich glaube ja, jede Mannschaft hat das ja mittlerweile auch, so ein Kabinen-DJ oder so, ne?
Wer ist das aktuell bei euch?
Sebastian Kress.
Immer noch.
Immer noch, ja. Immer.
Ja gut, ja.
Also langsam müsste man mal ein bisschen...
Verteidigt sein Amt. Oder kommt schon Roland Kaiser?
Nee, man müsste mal ein bisschen intervenieren langsam, weil auf Auswärtsfahrten das mittlerweile von anderen Spielern so ein bisschen, also mir persönlich zu sehr eingenommen wird und dann zu einseitig wird.
Ah.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das nicht mehr einnehme und deswegen mir zu einseitig wird.
Aber du sitzt schon noch ganz hinten.
Ja, ich sitze noch ganz hinten. Auf Rückfahrt ist dann aber manchmal noch Poker und da bin ich dann einfach raus. Da bin ich dann nicht mehr mit dabei und die Musik ist dann auch meistens hinten und möchte ich jetzt nicht immer aufstehen und mir irgendwas.
Also,
ich finde Beatsteaks To Be Strong immer noch gut,
ja,
muss ich sagen. Vor allen Dingen auch hallenfähig.
Sehr gut.
Haben wir einen Gast schon? Wir haben schon, ein Gast, der zockt jetzt am Tisch. Ich glaube, vielleicht ist auch Zeit für Frühstück.
Ach so, jetzt gleich. Ja, sehr gute Wahl, Mario. Das klingt gut. Ich habe auch einen mitgebracht und das ist Alfons, Fly With You. Weiß nicht, ob man den so kennt, vielleicht kennt man auch noch nicht. Vielleicht können wir auch Künstlern helfen, die noch bekannter zu machen oder vielleicht neue Lieder in die Kabinen und Hallen dieser Welt zu bringen.
Ja,
ist das ein Track, ist ein Track, den habe ich aus dem Griechenland-Urlaub mitgebracht.
Oh.
Der kam abends immer so zum Abschluss der Kinderdisco. Der geht wirklich richtig ab. Richtig harte Bassline und
okay.
Kai Blaschig würde der gefallen. Vielleicht hört er auch rein. Und wir machen
Das wäre sehr interessant, ja.
Und wir machen jetzt erstmal Frühstück, weil es ist jetzt kurz nach 8.
Jetzt ist machen wir das.
Bis später. Haben wir jetzt unsere Körpersitzposition und Haltung gefunden? Dass das jetzt ganz normal weiterlaufen kann?
Ich denke, wenn Tulo da nichts... Pass auf, dein Kabel ist ganz schön kurz.
Ja, dein Kabel ist nicht so lang. Dann musst du da vielleicht ein bisschen dich bequem hinsetzen, so dass du uns jetzt auch zuhören kannst.
Hast du deine 2-Minuten-Fragen am Start?
Na, die 2 Minuten. Ach so, hast du 2-Minuten-Fragen, ja. Ist da vielleicht Platz für eine Kinderfrage?
Ja.
Ach so, gut. Gut, na los, dann lass es uns jetzt zu Ende bringen.
Spontan.
Ja, das kann man doch schneiden. Ich versuche gerade, wie wir den...
Spontanität ist unsere Stärke.
Ich überlege gerade, wie
wir aufgehört haben.
Nee, aufgehört haben wir mit der Playlist und kommen jetzt direkt zurück aus der ganz kurzen Pause. Wir sind eigentlich gerade nur frühstücken gewesen.
Hm.
Einmal kurz um die Ecke und ja, ich würde sagen 4,5, 5 Stunden mal eben im BWG-Erlebnispark in Halle an der Saale.
Aber Werbung ist auf deinem Kanal erlaubt, ne?
Ja, das fängt langsam an, fängt langsam an. Also nee, das war in der Tat ein so schönes Erlebnis heute, dann kann man das durchaus erwähnen. Also die Kinder hatten eine Menge Spaß, 4,5, 5 Stunden und ich glaube, es wäre einfach nur fair, weil dieser Podcast so authentisch und menschlich ist, zu sagen, dass wir uns eine größere Aufnahmepause heute gegönnt haben. Jetzt ganz schön geschafft zurück sind, oder wie geht's dir?
Ah, war schön. Ich habe ja trainingsfrei, wie wir vorhin festgestellt haben.
Ja.
Von daher war das...
Haben wir dir was Gutes getan heute?
Das war quasi aktive Erholung, ne?
Aktive Erholung. Ja, ich bin gerne auch mal gerutscht. Nee, gerutscht bin ich nicht, das war gelogen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. 3, 2, 1, das Soundtrack. Beatsteaks hast du draufgepackt. Hat der Song eine besondere Bedeutung für dich irgendwie oder ist das einfach nur einer, wo du besonders reinkommst?
Ich glaube, nicht so besonders. Also grundsätzlich mag ich ja sehr viele Richtungen von Musik, aber... damals mit der Delitz-Zeit und dann viel in Leipzig unterwegs gewesen und so, glaube ich, ist so dieses alternative Rockige so ein bisschen hängen geblieben. Und da ist Beatsteaks, glaube ich, ganz weit vorne mit dabei, schon sehr, sehr lange.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über Nachwuchs, Nachwuchstrainer-Dasein, dass du dich schon seit einigen Jahren engagierst und dich dort auch selber weiterentwickeln möchtest. Wie schwierig war die Zeit mit den Jungs jetzt so durch Corona? Kontaktbeschränkungen, Trainingsausfall, Trainingsverbot, dann kleine Gruppen. Also da ging es ja wirklich durchaus hin und her.
Ja, für mich glaube ich nochmal deutlich schwieriger, da wir als Bundesligaspieler nochmal einem gesonderten Hygienekonzept unterliegen und da auch früher rausgenommen worden und auch später zurückgekommen sind zu den Jungs. Es war glaube ich schon so, dass ich da einige fast ein Jahr nicht gesehen habe. Und ja, da erschreckt man dann schon, wie sich die Jungs dann vor allen Dingen so, keine Ahnung, von 11, 12, 13 auf einmal so entwickeln innerhalb von einem Jahr. Und das war schon, Ja, war schon krass, weil du es natürlich so im Alltag für dich vielleicht gar nicht so mitbekommst. Ne? Oder wenn du deine Kinder jeden Tag siehst, dann siehst du es ja auch nicht so dran.
Ja,
ja, das war schwierig, aber wir haben grundsätzlich versucht, da vor allem am Anfang sehr, sehr viel zu machen. Am Anfang ist es auch schon sehr, sehr lange her wieder, ne?
Ja, ja, klar.
2020. Viel zu machen mit Online-Training, mit Videos, mit Hausaufgaben, mit einfach versucht, viele Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich denke, dass wir das, muss man auch sagen, Max Tomaschke da sehr, sehr gut gemacht hat. Bin froh, dass ich jetzt die Saison da wieder am Feld und mittendrin sein kann. Jetzt auch wieder natürlich erstmal mit Maske und versuchen Abstand zu halten und alles.
Ja.
Aber damit kann ich sehr, sehr gut leben, wenn ich dafür da wieder Teil von sein darf.
Es gab ja in der Zeit, insbesondere jetzt während der Pandemie, durchaus, man kann schon sagen, deutlich mehr Schatten als Licht. Ist es auch so gewesen jetzt in der Entwicklung der letzten Monate, dass einige Spieler, vielleicht auch vielversprechende Talente, gesagt haben, das mit dem Handball, ich habe das jetzt eine Zeit lang nicht mehr gehabt und mein Alltag hat sich auch durch Corona oder generell mein Alltag so umgestellt, dass ich einfach auch keinen Sport mehr machen möchte?
Glücklicherweise bei uns gar nicht, muss ich sagen.
Okay.
Es sind jetzt sogar, was ein bisschen, ja, was ist überraschend, aber vielleicht ist es genau dieser Effekt, wenn du es halt nicht machen darfst, dass da sogar jetzt wieder mehr Anfragen kamen als vielleicht vorher. Ob da Jungs Probetraining machen können oder sowas. Und ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir haben nicht in unseren Altersklassen nicht einen verloren. Ne? Das sind auch jetzt EED-Jugend, jetzt muss ich lügen, das müsste von 7 bis 10 sein, die 2 Jahrgänge. Und da geht's. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, wenn du in den älteren Jahrgänge guckst, vielleicht so 13, 14, 15, 16,
ja,
wo es dann vielleicht auch mit Freunden losgeht oder ne, vielleicht andere Freizeitaktivitäten oder so. Ja, da ist es vielleicht schwieriger und da habe ich jetzt leider keinen Einblick dran. Aber bei uns, wie gesagt, zum Glück gar keiner. Und ja, eher vielleicht auch da so ein bisschen Nachholeffekt, was echt schön wäre.
Ja, in dem Zusammenhang jetzt als erfahrener Spieler und auch mittlerweile erfahrener Nachwuchstrainer, auch aus persönlicher Sicht, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie dein Weg zur Torhüterposition gewesen ist. Könntest du jetzt deinem eigenen Ich, weil du vorhin auch darüber gesprochen hast, dass du sehr, sehr ehrgeizig warst und manchmal auch ein bisschen drüber warst und der Mama manchmal ein bisschen peinlich warst, fällt dir spontan was ein, wenn du jetzt deinem eigenen Ich mit der Erfahrung von heute einen Ratschlag geben könntest, ja, den du dir vielleicht dir selber geben würdest? Weil jetzt so als erfahrener Spieler und als Trainer, ja klar, gibt's da Ratschläge, ne? Verhalte dich so, verhalte dich so, verhalte dich so. Aber was wäre das, was du dir jetzt mit auf den Weg geben würdest?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Frage wirklich gut, ja.
Zu schwierig?
Nee, gar nicht. überhaupt nicht. Aber es ist jetzt im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, es ist schon gut so, wie das alles gelaufen ist und ich bin sehr zufrieden damit. Jeder Trainer, den er hatte, war vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt.
Ja.
So. Von daher zählt es, glaube ich, aus jeder Erfahrung, da das Positive mitzunehmen und aus den negativen Erfahrungen vielleicht zu lernen. Deswegen weiß ich nicht. Also ich würde mir wahrscheinlich persönlich sagen, das mit dem Ehrgeiz mal ein bisschen runterschrauben oder guck, dass du ein bisschen mehr Spaß an der Sache hast oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass das auch Trainer zu mir gesagt haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder seinen Weg damit findet, wie er mit sich selber umgeht, was ich vorhin schon mal beschrieben hatte, wie du dann eben dich entwickelst und dass ich da eben vielleicht oft drüber war in vielen Sachen und mich aber selber halt für mich meine Mitte irgendwann so ein bisschen gefunden habe im Spiel. Also ich muss keinen bis in der Mittellinie hinterher rennen, weißt du? Ich muss da nicht, für mich nicht irgendwie das Publikum anheizen. Für mich ist das immer noch kein Zirkus. aber es gibt Spieler, die das brauchen, die das wollen und die auch deutlich, deutlich mehr mit dem Publikum oder so interagieren als ich. Ne? Das weiß ich und ganz oft komme ich da auch vielleicht irgendwie unemotional rüber oder vielleicht ein bisschen kalt, weiß ich, aber manche machen auch einen Spaß, Mensch, da kommt eine Faust ein bisschen und mehr nicht, ne? Aber das ist halt mein Weg, weil genauso diese positiven Ausschläge, die ich hatte, unter Druck hatte ich auch negativ. Also mir konnte es auch genauso gut als junge Torhüter passieren, dass wenn ich die ersten 2 Bälle nicht gehalten habe, dass ich gar nichts mehr angefasst habe.
Ja.
Und das hat sich dann aber irgendwann, wie gesagt, finde ich für mich, dass ich einen sehr, sehr guten Weg gefunden habe, damit umzugehen, nicht durchzudrehen, wenn ich die ersten 2 halte und denken, ich bin jetzt der Allergeilste und trotzdem irgendwie konzentriert zu bleiben.
Ja, spielt aber 60 Minuten.
Ja? Du hast zum Glück noch keinen Phrasenschwein, aber ja, also ich denke nicht, dass du jetzt hast. Genau, ja, und genauso auch andersrum, die ersten 2 Bälle, ja, ist vielleicht schade, aber sind jetzt vielleicht auch nicht die entscheidendsten immer im Handball. Deswegen, alles gut, bin sehr zufrieden damit. Ich glaube trotzdem, dass ich mich persönlich, glaube ich, ungern trainieren würde. Da muss man ja stehen bleiben. Oder, da war ich schon sehr froh, dass mein Trainer und auch meine Mama hat mich ja trainiert, muss man nochmal den Bogen wieder zu spannen. Habe ja seit der E-Jugend-Torwarttraining bekommen und hatten wir gerade vor ein paar Tagen zu Weihnachten nochmal die Diskussion, dass ich mich immer beschwert habe, dass sie deutlich strenger zu mir war als zu den anderen.
Ja, Trainerkinder.
Und da hat sie aber auch immer gesagt, das erwarte ich von dir, du kannst das und ich möchte mehr von dir sehen als von den anderen. Und da, wie gesagt, jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, es hat auch nicht geschadet. Ne? Also von daher glaube ich, dass es ein guter Weg war.
Letzte Kategorie für heute.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Kategorie bzw. Rubrik heißt Kopf oder Zahl in Anlehnung an unseren alten Freund, guten Freund Henning Zahl. Zahl geschrieben C-A-L, also an alle Hallensprecher oder wo immer er auch jetzt aktiv ist, auf der Trainerbank nach wie vor im Nachwuchsleistungszentrum in Dresden.
A-Jugend-Bundesliga.
Henning Zahl, ja, A-Jugend-Bundesliga. Ich hörte davon. Entscheidungsfrage. Mayo Sportler sind ja auch abergläubisch. Linker oder rechter Schuh zuerst in der Kabine anziehen? Von den Spielschuhen, vorm Spiel. Also nicht jetzt so vom Training, sondern richtig vorm Spiel. Fokusphase, Blick aufs Spiel. Welcher Schuh ist der erste, den du anziehst?
Links.
Links. Krass. Bei mir ist der rechte. Immer. Aber ich glaube, das ist mehr Gewohnheit als Aberglaube.
Also ich muss jetzt auch überlegen, weil da habe ich wirklich keine Reihenfolge.
Variiert das vielleicht sogar oder ist es so
kann
die
sein.
Gewohnheit?
Ich habe mich jetzt versucht, in die Kabine hineinzuversetzen.
Ja.
Ich glaube, es ist der linke.
Mario Hunstock wird ab heute
drauf
immer
achten, ja.
darauf achten, toll. Welchen Schuh er hat.
Schönen Trigger gesetzt.
Schön. Du sollst da auch was bleiben.
Das ja. Und dann sowas. Ach, scheiße, heute falscher Schuh. Heute geht gar nichts. Jetzt haben wir das Kind hier. Ja, ich suche eine andere.
Ja, natürlich. Aber das ist ja eine besondere Situation. Alle kennen es, alle, auch Zuhörer, kennen das aus der eigenen Situation. Homeoffice, Kinder sind zu Hause, kommen dann zwischendurch rein. Deswegen klären wir das jetzt einfach kurz.
Wir müssen kurz Mario Kart, die neue Prinzessin, ins Auto setzen. Warte.
Ja, kleinen Moment, noch mal eine kurze Pause. Die Prinzessin fährt jetzt noch mal vier Runden?
Vier Rennen,
na gut, da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. So, also Mario Hunstock denkt jetzt an Zukunft, an mich, wenn er seine Schuhe vorm Spiel anzieht. Das finde ich schön, das freut mich. Letzte Frage für heute, vielleicht auch die vorletzte, aber die allerletzte Kategorie in dem Sinne. Welchen Gast würdest du hier in dem Podcast mal in nächster Zeit hören? Was interessiert dich?
Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass ich relativ viele Handballer und so kennengelernt habe, aber leider nie irgendwie so mit vielen Kontakt gehalten habe. Und du müsstest auch noch wissen, weil für mich war der eine oder eigentlich beide zusammen irgendwie so ganz lange die besten Handballer überhaupt in der Region, ne? Und ich würde gerne mal wissen, wie es Anton und Dima geht.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Ich würde gerne mal wissen, also vor allen Dingen, ich möchte Dima jetzt nicht zu nahe treten, aber für mich, du kennst ja noch Anton Lerkisa, für mich immer noch einer der besten Handballer, die ich kennengelernt habe. Und wollte ich eigentlich schon lange irgendwie mal wieder sehen oder Kontakt haben. So, Dima habe ich mal getroffen in Dessau in der Halle.
Ja.
Der trainiert, glaube ich, die zweite vom Einheit. Heißt noch Einheit? Wie heißen sie?
Der ist mittlerweile USV-Halle.
USV-Halle.
Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist.
Genau, aber da war er, glaube ich, noch Trainer davon.
Ja.
Anton kann ich gar nicht sagen, genau. Aber das würde mich mal interessieren, was so aus beiden geworden ist, weil das waren schon für mich damals dann das erste Mal von zu Hause weg, neuer Verein.
Ja.
Hat aber schon Schlossfahrt ja auch schon gespielt, auch mit mir noch zusammen. Und das war, keine Ahnung, haben wir mal Witze gemacht, ne? Irgendwer hat er drei Handgelenke eingebaut und so. Also was der vor allen Dingen von außen da mit mir als jungen Polder veranstaltet hat, das war Wahnsinn. Ja.
Also Anton Lerkisa und Dimitri Radkiewicz
auf
die Liste.
Vielleicht
mal schauen. Das wird, denke ich, eine Herausforderung. Aber
vielleicht solltest du da auch ein russisches Wasser hinstellen und einen warmen Hackfleischkuchen.
Mario, dann bleibt mir nichts anderes, als dir zu danken für diese schöne erste Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch das ein ums andere Mal hier vielleicht noch hören könnten.
Das und ich möchte mich bedanken, weil was ja, ich weiß nicht, ob das herausschneiden ist, aber für die schönen drei Tage. Ne? Und wenn du das, ich wollte nur sagen, wenn du das jetzt mit jedem Gast machst, ne? Dann hast du die Bude ja dann aber voll.
Dankeschön, Mario. Das war 3-2-1, der Handball-Podcast mit Mario Hunstock und Michael Neiss. Tschüss.
Ciao.